Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive. Wow, jetzt habe ich das so komisch gesagt. Das, ich bin jetzt total aus der. Wow, das hatte ich. Boah, ich dachte so, ich sag's mal cooler, aber nee, irgendwie, nee, das will ich jetzt nochmal machen. Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die sich damit beschäftigen muss, wie sie ihren Kader für die nächste Saison machen und oder zusammenstellen, weil wir sind dem Super Bowl jetzt immer weiter weg. Draft Season is always und aber ja, vorher haben wir noch so dieses Thema, was sich Free Agency nennt und die Dolphins haben ja auch ein kleines Problem, was die Cap-Situation angeht, also noch. Die NFL scheint den Dolphins da ein bisschen entgegenzukommen, aber tatsächlich allen. Und darüber werden wir in dieser Folge reden. Aber wenn es heißt Dolphins 2, dann heißt es, ich mache das Ganze natürlich nicht alleine, sondern der Tobi, ihr habt ihn schon gehört, ist auch wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Moin.
Ich weiß gar nicht, was du da zu lachen hattest.
Ich weiß nicht, wieso du nach 15 Sekunden schon so weit bist, dass du da derbe Probleme kriegst, überhaupt die Folge zu starten. Glaube ich auch noch nie.
Nee, weil ich dachte so, ey, ich hatte so einen anderen aber Slang im Dolphins Drive drin und dann war.
Hörte sich gut an. Dolphins ja, Drive!
Ja, und dann war Plong. Was sage ich denn normalerweise danach noch immer? Aber ja, das habe ich dann natürlich korrigiert. Das ist quasi ein Intro im Intro. Ja, was erwartet euch in dieser Folge? Wir werden ein bisschen über News sprechen, die es nicht gibt. Wir werden die Coaches eine Woche, vielleicht auch zwei Wochen noch mal rausschieben, ob sich da. Wir haben zwar jetzt ein aktualisiertes Bild auch auf der Webseite, aber ich weiß nicht, ob sich da noch ein, zwei Sachen ändern. Und deswegen warten wir darauf, weil wir haben auch noch ein, zwei andere Themen, die wir besprechen können. Und das habe ich schon gesagt. Wir werden über Cut-Kandidaten oder Restrukturierung oder wie die Dolphins ihren Cap-Space in die Hand bekommen oder in den Griff bekommen. Darüber werden wir reden. Ich habe ein Lieblingsszenario mir ausgedacht, wie ich das managen würde. Da geht es erstmal tatsächlich um die Restrukturierung und die Cuts, nicht um die Free Agents. Über Free Agents werden wir aber auch schon mal reden. Und zwar im Rahmen der NFL Preseason gibt es ja auch immer die Teams, wie die Miami Dolphins, die unter den Cap kommen müssen. Und dort werden Spieler gecuttet. Aber es gibt ganz viele Teams, die Spieler auch cutten. Und Spieler, die vor dem neuen Liga-Jahr gecuttet wurden und vor dem neuen Liga-Jahr unter Vertrag genommen werden, weil diese Spieler gelten dann als freie Free Agents, können jederzeit gesigned werden. Diese Spieler zählen nicht gegen die Regelung für die Compensatory Picks. Das heißt, da könnte der ein oder andere vielleicht dabei sein, je nachdem, wie schnell die Dolphins wie viel Spielraum freimachen. Genau, das ist das Thema. Und dann sprechen wir allgemein noch über Möglichkeiten. Deswegen, Tobi ist heute mit dabei. Das heißt, bei den Zahlen wird mir hoffentlich hier nichts durchgegangen sein. Ja, das der Vorrede. Tobi, möchtest du noch etwas dieser Vorrede hinzufügen? Gibt es irgendwas, was dich bedrückt?
Bedrückt nicht, aber ich freue mich, dass ich endlich mal wieder podcasten und auch endlich wieder vernünftig reden kann. Das war zwischenzeitlich mal aufgrund einer etwas härteren Erkrankung nicht der Fall. Und es ist schön, mal wieder dabei zu sein. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist sogar fast das erste Mal dieses Jahr, wenn das so war, schon heftig lang.
Ja, ist auch schön, dass du wieder mit dabei bist, entschuldigt bitte. Und das Thema ist, dass du schön wieder gesund bist. Das ist, freut mich, das habe ich ja im Vorgespräch gesagt. Und jetzt, wenn du schon dabei bist, dann sprechen wir natürlich über Zahlen. Und es ist eine News, also wir nehmen hier am Mittwoch auf, ja Mittwoch, und so gegen 8 Uhr so ungefähr. Und es gab heute eine Meldung und die betrifft unseren Left Tackle Taron Armstead, weil je nachdem, ich weiß nicht, ob ihr die Pressekonferenz nach der Saison gehört habt, da war sehr, sehr viel Enttäuschung mit dabei und es war Boom or Bust und ja, ich muss mal gucken, ob ich überhaupt weiterspiele. Jetzt lautet es nach seinem Camp, dass man wohl sich darauf einigt, aber Taron Armstead möchte auch 2024 spielen. Das ist in dem Maße soweit wichtig, dass die 13,25 Millionen Basisgehalt komplett garantiert werden am 16. März. Ja, also 3 Tage nach dem offiziellen Start des Liga-Jahres. Tobi, magst du uns bei Terran Armstead vielleicht so ein bisschen durch die Zahlen führen und was ein Retirement bedeuten würde?
Ja, erstmal ist es schön, dass Terran Armstead weiterspielen möchte, weil wenn er fit ist, und ich denke, da gibt es nicht viele Meinungen, dann gehört er immer noch zu den stärkeren Left Tackles der Liga und wird sicherlich auch die Miami Dolphins verstärken. Hätte er sich dazu entschlossen, zu retiren, wären wir da bei der Problematik, wann er das getan hätte, weil im Wesentlichen ein Retirement so behandelt wird, wie als wenn der Spieler gecuttet würde. Das heißt, wenn er jetzt sich morgen in der Pressekonferenz hinsetzt, die Unterlagen, die er da in der NFL abgeben muss, vorbereitet hat und die er dann wegschickt, dann würde Miami im Jahr oder in dem jetzigen Jahr 24 Millionen dafür zahlen, dass Terran Armstead nicht mehr spielt. Und bei einer Salary von 20,196 Millionen, die der Junge vor sich her schiebt, wäre das schon richtig heftig. Das heißt, es würde die Problemchen mit dem Capspace, die du angesprochen hast, noch zusätzlich verschärfen oder noch zusätzlich wesentlich stärker machen. Von daher ist es auch im Sinne des Teams, dass er, selbst wenn er sich mit Gedanken des Retirements trägt, dass zumindest in den Juni oder in den Juli verschiebt, weil sich da dann aufgrund seines Vertrags die Zahlen ändern. Auch wenn man vielleicht von den Dolphins aus vorhätte, ihn entweder nach dem 1.6. zu cutten oder nach dem 1.6. zu traden, dann sind wir da auf der Seite, dass wir Geld einsparen, wenn er das tut. Vor dem 1. Juni sind wir da noch auf der in Anführungszeichen schlechten Seite des Vertrags. Um das mal mit Zahlen zu belegen, wenn er retiren würde nach dem 1.6. oder wenn Miami ihn cutten würde, hätte er knapp 11,35 Millionen Dead Money, was Miami bezahlen müsste. Das wären aber immer noch knapp 8,85 Millionen, die man dann einsparen würde, wenn man ihn denn cuttet, im Vergleich zu, wenn er denn dann weiterspielen würde. Bei einem Trade, wenn es denn irgendwen gäbe, der für einen 33-Jährigen gesundheitlich relativ angeschlagenen Left Tackle zu traden bereit wäre, hätte Miami nur noch knapp 6,35 Millionen Dead Money und würde knapp etwas unter 14 Millionen an Geld einsparen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, realistisch ist das nicht gerade, dass das passiert, dass es da eine Franchise gibt, die für Terran Armstead traden würde. Wir gehen also erstmal davon aus, dass er weiterspielt.
Ja, ich also das halte ich auch für einen bold Move, dass irgendwer für Terran Armstead tradet, weil du ja effektiv davon ausgehen musst, dass er dir so 5 bis 12 Spiele gibt in der Saison, weil ja, er sonst halt verletzt ist. Und ja, auf jeden Fall, ich sag mal, ja, das heißt zumindest, dass wir ein bisschen mehr Luft haben. Wir werden trotzdem einen Quality-Backup brauchen auf dieser Position, weil, wie gesagt, es ist jetzt seine 12. Saison, glaube ich, in die er geht, und er hat noch keine Saison durchgespielt. Na, also das nur, um euch da auch mal abzuholen, warum wir das so sagen, und ihr seid noch nicht so negativ. Ja, also er hat halt nie eine Saison durchgespielt. So, sorry. Da wird sich, glaube ich, auch nichts dran ändern. Aber deswegen schauen wir mal. Genau, das war quasi die große News, die News, die es so gab.
Darf ich da noch was ergänzen, damit mich später, damit mich später nicht irgendwer steinigt. Beispiel wäre beim Retirement Andrew Luck. Der hatte ja mal überlegt, ob er zurückkommt. Dann ändert sich das natürlich, weil dann wird er wie ein Free Agent behandelt und dann würde Miami dann von dem gecutteten oder von dem Geld, was durch den Cut oder durch das Retirement wirksam geworden wäre, dann würden sie was wiederkriegen. Miami kann auch noch versuchen, sich mit dem Spieler so zu einigen, dass der Signing-Bonus, den man ihm in dem für den Restvertrag jährlich auszahlen würde, dass man das wiederbekommt. Das würde jetzt für dieses Jahr nicht effektiv werden, sondern würde sich dann weiter verschieben. Aber die beiden Möglichkeiten gäbe es dann noch, kleinere Teile dieser ganzen Geschichten wieder zurückzukommen. Und nicht nur wegen seiner Gesundheit und unter anderem auch deswegen hat sich dann auch Andrew Luck dann entschieden, sein zu lassen, was sicherlich aus seiner Sicht und auch aus gesundheitlicher Sicht die richtige Entscheidung war, nicht wieder zurückzukommen.
Ja gut, ich denke, der Bub hat genug dann danach getan. Ich meine, inzwischen ist das so ein bisschen anstrengend, ihm zuzuhören, weil er sich einfach nicht weiterentwickelt hat als Kommentator. Aber zu Beginn war das sehr erfrischend. Das kann ich, denke ich, mal so sagen. Und jeder, der auf dem, also der halt im Englischen guckt und Spiele mit Tony Romo hört, der kann mir vermutlich folgen. Gut, die andere Nachricht, die so gestern, glaube ich, so ein bisschen, also am Dienstag so ein bisschen durch die Medien gegangen ist, und da war Tobi dann natürlich hellauf begeistert. Der Capspace sollte eigentlich 242 Millionen groß sein, laut Schätzungen, aber offensichtlich haben sich die Chefs und Chefinnen der NFL darauf geeinigt, den Capspace auf 250 Millionen für die kommende Saison festzusetzen. Das bedeutet effektiv, dass jedes Team 8 Millionen mehr Capspace hat nächstes Jahr. Und das ist natürlich für ein Team, was 51 Millionen in den Miesen ist, eine wunderbare Geschichte, weil dann werden aus den 51 Millionen nur noch 43 Millionen. Und das ist, man mag es kaum glauben, aber es ist auf jeden Fall eine entspanntere Geschichte, wenn man das dann so angehen kann. Würde ich zumindest mal behaupten. Tobi, können wir davon ausgehen, dass das passiert? Oder ist das
wankelig? Es ist noch nicht offiziell bestätigt worden, aber es ist von mehreren eigentlich immer recht gut informierten Reportern, unter anderem von dem Mike Florio und ich glaube auch von Adam Schefter aufgenommen worden. Man kann davon ausgehen, selbst wenn es jetzt nicht komplett die Summe von 250 sind, selbst wenn es nur 249 wären, aber irgendwie sowas um den Dreh wird es sich wohl einpendeln. Das heißt, Miami wird auf jeden Fall mit weniger Minus starten, als das jetzt der Fall ist. Und das ist gerade für die Miami Dolphins in ihrer aktuellen Situation, die ja ziemlich viele Free Agents haben, schon sehr verändernd. Weil ich sag dir ganz ehrlich, mit 51 Millionen würde es dann schwieriger bis sehr schwierig, viele der Free Agents zu halten, die man halten möchte. Da hat man dann mit 8 Millionen mehr auf der Kante schon wesentlich mehr Möglichkeiten und das ist aus meiner Sicht so, das repräsentiert mindestens einen Spieler, wenn nicht sogar zwei aus der zweiten Reihe, die man dann mehr oder besser signen kann, als das sonst der Fall gewesen wäre. Also es ist auch eine qualitative Frage dann hinterher.
Ja, das auf jeden Fall. Und dementsprechend gehen wir einfach, würde ich vorschlagen, wir gehen einfach rein in die Beispiele, die wir so liefern können. Und ich habe ja gesagt, ich habe ein Szenario mir überlegt, was ich angenehm finden würde. Einfach um grundsätzlich mal auf einen grünen Zweig zu kommen für die kommende Saison. Und Tobi, vielleicht kannst du gleich noch mal grundsätzlich was zu Restrukturierungen sagen, weil es gibt ja so Roster Cap Space Simulator Dingens Bumsens. Und wenn ich jetzt bei Spotrac, also Spotrac und Over the Cap, nur für euch sind so die beiden großen Seiten. Jalen Ramsey hat einen Cap-Hit von 27,2 Millionen in diesem Jahr. Wenn ich Base Salary Restructure drücke bei Spotrac, dann sagt er mir, der hat jetzt eine Cap-Figure von 20,6 Millionen. Wenn ich das gleiche bei Over the Cap mache, das muss ich jetzt nochmal zurücknehmen, dann drücke ich auf Restructure, dann sagt er mir Base Salary, da gibt er mir einen Wert vor von 13,29 Millionen und einen No-Prorated Bonus von 11 Millionen. Ich lasse es einfach mal so und dann drücke ich auf Restructure und dann steht da eine Cap-Nummer von 9 Millionen. Das ist ja viel weniger als 20 Millionen. Wie kommt das zustande?
Generell ist es bei dem bei den Restructurements dieser Verträge ja so, dass Teile der Base Salary aus dem aktuellen Jahr herausgenommen werden, dass sie dann der oder die Spieler weniger Grundgehalt kassieren. Das Ganze kann dann umgewandelt werden in entweder einen Signing-Bonus oder andere Bonuszahlungen, die nicht auf das eine Jahr aufgeteilt werden, sondern auf die noch verbliebenen Jahre des Restvertrages. Ist ja bei einem Signing-Bonus, wenn du einen Vertrag unterschreibst, auch so. Da kriegst du ja eine gewisse Summe, sagen wir mal, du würdest für einen 4-Jahres-Vertrag einen 20-Millionen-Signing-Bonus kriegen. Dann geht es nicht im ersten Jahr 20 Millionen gegen den Cap-Hit, sondern das wird auf die Anzahl der Vertragsjahre aufgeteilt. Das heißt, pro Jahr würden dann 5 Millionen zusätzlicher Cap-Hit anfallen. Und wenn du jetzt bei Jalen Ramsey eben von diesen 14,5 Millionen Base Salary, die er in dieser Saison hat, einen gewissen Teil abziehst oder wegnimmst, dann kannst du den ja auf die übrigen Vertragsjahre aufteilen. Das heißt nicht, dass er dieses Jahr gar nichts zahlt, aber es würde schon wesentlich weniger werden. Wahrscheinlich ist das so, dass die beiden Seiten mit unterschiedlichen in Anführungszeichen Simulationen dieser Bonuszahlungen arbeiten. Das heißt, dass sich eine Seite nur auf den Signing-Bonus bezieht. Es gibt ja noch ganz andere Bonusmöglichkeiten oder Bonuszahlungsmöglichkeiten mit Incentives und so, die man da veranschlagen könnte. Das ist dann immer so die Frage, wie konservativ oder wie in Anführungszeichen mutig gehst du davor. Ich würde aber davon ausgehen, dass da doch noch deutliche Einsparungen möglich sind, die im Teil von über 10 Millionen möglich wären. Also wenn du siehst, dass er 14,5 Millionen im Jahr verdient, in der Theorie, das kann man auch bei dem Vertrag von Aaron Rodgers sehen, muss er ja eigentlich nur das Mindestgehalt für einen Spieler seines Alters und seiner NFL-Erfahrung verdienen und alles andere, was darüber hinausgeht, kannst du theoretisch verteilen. Ob das so sinnvoll ist, ist eine andere Frage, aber das ist in der Theorie möglich.
Nice, danke für die Erklärung. Auf jeden Fall habe ich damit 18,2 Millionen Dollar gespart. Ich bin halt einfach ein Sparfuchs. Ich kann mir nicht helfen, hey. Also wenn ihr, ich bin quasi der Peter Zwegert der NFL. Es ist raus. Ja, es ist raus.
Oha. Oh mein Rico Gott. Rico Peter Zwegert.
Ja, ja, sehr gut. Klassiker. Klassiker. So, aber, ja, das ist ja auch immer so, dann hat man irgendwelche komischen Verträge, so Abonnements abgeschlossen, die man kündigen muss, ja, wenn man sonst in Privatinsolvenz läuft. Ganz so schlimm ist es bei den Dolphins nicht, aber ich habe 4 Spieler, die ich cutten würde, weil Preis, Leistung vermutlich nicht übereinstimmen wird. Und das sind alles Cuts, die jetzt in den nächsten Tagen passieren werden, meiner Meinung nach und in meinem Szenario. Dort haben wir einen Cut von Emmanuel Ogbah. Das wird auch wenig überraschen. 13,7 Millionen sparen wir, 4 Millionen Dead Cap. Jerome Baker, 9,8 Millionen, die wir sparen, 5 Millionen Dead Cap. Dann Jeffrey Wilson, da sparen wir 2,9 Millionen und haben 800.000 Dead Cap. Und ja, No-Brainer Keon Crossen, weil wir 3 Millionen sparen und kein Dead Cap haben. Und Keon Crossen einfach gar keinen Effekt hatte. Vielleicht ändert sich das jetzt mit dem neuen DC, das kann man natürlich nie irgendwie wissen, aber für 3 Millionen, da kannst du ihn wahrscheinlich auch für 1 Million Euro resignen, so ungefähr. Weil ich wüsste nicht, welchen Markt Keon Crossen hat, aber vielleicht weiß ich auch nichts. Damit sollten die Dolphins so gerade so über dem Strich sein, also so 2-3 Millionen, je nachdem, wie das jetzt ausfällt mit dem neuen Cap Space. Und einen Spieler, der sich ja auch kryptisch auf Social Media geoutet hat, ja, und zwar Xavien Howard, dem würde ich tatsächlich nach dem 1.6. cutten, beziehungsweise traden, je nachdem, ob es noch wen gibt, der für ihn tradet. Tobi, da könntest du uns gleich mal sagen, was der aufnehmende Verein oder die aufnehmende Franchise für einen Cap-Hit hätte in den 2 Jahren, die er Vertrag hat. Auf jeden Fall würden die Dolphins 18,5 Millionen Dollar noch einmal sparen mit einem Post-First-June-Cut von Xavien Howard. Und oder mit einem Trade ebenso. Da wäre aber die Frage, Tobi, weil das steht natürlich im Raum. Für so einen Vertrag tradet man nicht, war ja eine der Aussagen, die ich gelesen hatte. Wie sieht denn der Vertrag aus für den aufnehmenden Verein oder die Franchise?
Da du ja davon ausgehst, dass wir Xavien Howard zumindest offiziell bis Ende Mai behalten. Das heißt, dass wir würden auf jeden Fall von der 2024er Salary 4 Millionen an kompletten Garantien an Xavien Howard schon auszahlen. Die werden nämlich auch am 15.03. fällig. Das heißt, die müsste dann der neue Verein oder die neue Franchise schon mal nicht übergeben. Und ich gehe davon aus, dass, wenn es eine Franchise gäbe, die bereit wäre, wahrscheinlich Any Value, also irgendwas für Xavien Howard, irgendeinen späten Tag 2 oder Tag 3 Pick zu geben, dass man sich mit den Dolphins dann einigen würde, dass die Dolphins Teile des Gehalts übernehmen würden, weil sie ja massiv bei einem Trade sparen würden. Das sind, wenn ich es jetzt gerade mal eben nachgucke, eben diese 18,5 Millionen, die man bei einem Post-June-Trade für Xavien Howard bekommen würde. Da hat man ja ein bisschen Möglichkeiten, dass man sagt, gut, wir übernehmen Teile des Gehalts, machen es ein bisschen attraktiver für die aufnehmende Franchise zu traden oder da einen Value an die Dolphins abzugeben. Also da würde man sich schon einig werden. Davon gehe ich ganz stark mal aus. Und wenn wir es ganz nüchtern sehen, ist Xavien Howard nicht mehr in seiner Prime. Er ist mit 31 jetzt auch schon einer der erfahreneren Spieler der NFL, aber ein Elite First Cornerback ist er, glaube ich, nicht mehr. Man hat das im letzten Jahr auch bei uns schon gesehen. So langsam merkt man, dass ihm die Geschwindigkeit abgeht, dass er an der einen oder anderen Stelle dann geschlagen wird. Und er ist sicherlich eine gute bis sehr gute Nummer 2 und bringt auch eine gewisse Erfahrung mit, dass es da durchaus aus meiner Sicht einen Markt gäbe, aber nicht zu dem Preis. Das heißt, ich erwarte Angebote, aber die werden von den Dolphins auch was haben wollen, um eben für Howard zu traden. Ich gehe eher davon aus, dass man sich mit ihm vorher schon zusammensetzt und ihm eine June 1st Designation gibt, dass er schon mal gucken kann, was mache ich denn ab Juni, um einen kompletten Neustart irgendwo anders hinzubekommen. Davon würde ich ausgehen.
Ja, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Also ich bin gespannt, wie man mit der Personalie umgeht. Und es wird auf jeden Fall einige größere Veränderungen geben. Davon ist auszugehen. Und
naja, ja. Du musst es mal so sagen. Unser Nummer 1 Cornerback ist Jalen Ramsey und einen Nummer 2 Cornerback bekommst du auch schon für wesentlich weniger als die 18,5 Millionen, die wir sparen, geschweige denn für 25,9 Millionen, wo der Capit bei Xavier Howard läge. Von daher, es geht wohl dem Ende entgegen. Das muss man realistisch so sehen.
Ja, und wir haben ja durchaus einen Cornerback gedraftet letztes Jahr.
Das
dementsprechend
auch,
ja. Kann man ja mal gucken, ob das nicht was wäre, ob man den nicht vielleicht mal spielen lassen müsste und sich nicht auf der Pressekonferenz immer hinstellen und sagt, der muss an seinen Basics arbeiten. Schauen wir mal. So, das ist auf jeden Fall das, was mein Plan wäre. Ich habe noch ein paar Spieler aufgeschrieben, die Möglichkeiten aufzeigen, weil mit den Sachen wären wir natürlich nur gerade so über den Cap und da müsste man mit den Verträgen natürlich so ein bisschen spielen und so weiter und so fort. Weitere Möglichkeiten sind Restrukturierung. Habe ich jetzt noch hauptsächlich bei Hill und bei Chubb gesehen, die uns wirklich gut was einsparen. Das wären bei Hill 12,5 Millionen, bei Chubb 14. Liegt natürlich auch daran, man spart natürlich immer weniger ein, je öfter man restrukturiert, weil dann ist der Bonus natürlich schon größer. Und dann verschiftet sich das alles so ein bisschen. Deswegen, aber das wären auch nochmal über 25 Millionen, die wir freimachen könnten. Wir haben schon über Terron Armstead gesprochen. Terron Armstead hat bei dem Post 1st of June, Tobi hatten 11,4 Millionen Dead Cap und 8,8 Millionen, die wir sparen. Wir speichern das Geld einfach. Ja, wir machen einen auf Dagobert Duck. Aber es gibt auch noch ein paar andere Spieler, die interessante Namen sind und wo ich mir tatsächlich auch vorstellen könnte, dass der ein oder andere, dass es den ein oder anderen erwischt. Mike White, unser Backup-Quarterback, da würden wir mit einem Cut 3,5 Millionen sparen, mit einem Deadcap von 1,7 Millionen. David Long, da würden wir 4,5 Millionen einsparen, bei einem Deadcap von 2,2 Millionen. Finde ich schon nicht mehr so attraktiv, aber 4,5 Millionen. Duke Riley, da würden wir 2,5 Millionen einsparen, bei einem Deadcap von 600.000 Dollar. Bei unserem Kicker Sanders, da würden wir 3,8 Millionen einsparen und 0,8 Millionen Deadcap. Und bei unserem Fullback Alec Ingold, da würden wir 3,5 Millionen Euro oder Dollar vielmehr einsparen, ebenfalls 800.000 Dollar Deadcap. Das sind so Namen, die mir attraktiv vorgekommen sind, beziehungsweise wo ich die Zahlen durchgegangen bin, wo ich sage, ja, für ein paar Millionchen kann man hier schon mal an der einen oder anderen Ecke was machen. Und da könnte man den einen oder anderen Spieler zumindest unter Vertrag nehmen. Bei den, ich habe ja vorhin mein Szenario mit Jalen Ramsey restrukturieren, Baker, Ogba, Wilson und Crossen cutten. Dann hätten die Miami Dolphins 41 Spieler im Roster. Unter diesen 41 Spielern wären aber auch, und da nehme ich jetzt mal hier eine größere Liste, an Spielern, da wäre ein Erik Isukanma, Lester Cotton, Skylar Thompson, Kader Kuhu, Tanner Connor, Quinton Bell, Anthony Schwartz, Keon Smith, Julian Hill, Christopher Brooks, Chase Hines, Braylon Sanders, Brandon Peely, Ethan Bonner, Ryan Hayes, Cameron Goody, Zeke Vandenberg und Matthew Sexton dabei. Also es gibt auch noch eine Handvoll oder zwei, drei Hände voll an Spielern, wo wir vermutlich davon ausgehen müssen, dass das maximal Camp-Buddies sind. Das heißt, die Dolphins haben natürlich eine durchaus schwierige Herausforderung. Und es gibt ja auch eine Liste an Free Agents, die wir vermutlich alle kennen, aber ich lese sie trotzdem mal vor. Und da sind jetzt auch ein paar Namen mit dabei, die wir kurz vor Ende der Saison erst reingeholt haben. Aber ich wollte die Liste jetzt auch nicht kürzen. Christian Wilkins, Connor Williams, Robert Hunt, Eli Apple, Robbie Chosen, Deshaun Elliott, Isaiah Wynn, Andrew Van Ginkel, Justin Houston, das ist eben einer dieser Spieler, Chase Claypool, Nick Needham, Melvin Ingram, Raekwon Davis, Brandon Jones, Cedric Wilson, Braxton Berrios, Bruce Irwin, Tyler Croft, Robert Jones, Kendall Lamb, Jake Bailey, Deshaun Hand, Jonathan Harrison, Seven Ahmed, River Craycraft, Justin Bethel, Elijah Campbell und Calvin Munson. Das sind die Spieler, die Free Agent werden. So, ich würde jetzt mal, Tobi, dich einfach nochmal fragen. Wenn du jetzt ein Szenario zum Start der Preseason entwerfen oder zum Start des Liga-Jahres entwerfen müsstest. Würdest du sagen, die Dolphins sollten viel Cap-Space freimachen oder reicht es gerade so über den Strich zu kommen? Was wäre deine Herangehensweise und was wäre dein bevorzugter Plan, um weiterzumachen bei den Dolphins mit dem Cap-Space?
Also ich gehe davon aus, dass das so läuft, wie das viele NFL-GMs machen, dass die Dolphins gerade eben so viele Moves machen, dass sie das, was sie offiziell tun müssen, nämlich zum Start des Liga-Jahres in die Positive zu kommen, erledigen und dass sie alles andere dann darüber hinaus erledigen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass bei den in Anführungszeichen hochpreisigen Free Agents die Dolphins ein gewisses Risiko eingehen und wie sie das schon bei Christian Wilkins gesagt haben, komm, lass sie erstmal den Markt testen, lass sie sehen, was dafür Angebote reinkommen und dann gucken wir mal. Das würde ich mir vorstellen bei Connor Williams, bei Christian Wilkins, bei Andrew Van Ginkel zum Beispiel, dass man die vielleicht erstmal die Free Agency testen lässt, dass man aber auf der anderen Seite dann aber auch die Spieler, die durchaus bei den Dolphins auch Potenzial gezeigt haben und die vielleicht jetzt nicht so teuer sind, in Anführungszeichen. Gerade solche Spieler wie einen Nick Needham, wie einen Deshaun Elliott zum Beispiel, wie einen Raekwon Davis, Kendall Lamb vielleicht, wo der Markt jetzt nicht so da ist und wo man gerade auch River Craycraft oder so, wo man davon ausgehen kann, dass man die mit nicht viel mehr Geld als dem Veteran Minimum ans Team binden kann. Robert Jones ist so ein weiterer Name, Elijah Campbell, die bekommt man ja relativ günstig, in Anführungszeichen. Dass man damit erstmal den Kader auffüllt und dass man so diese splashy Signings von hochpreisigen Free Agents vielleicht ein bisschen nach hinten verschiebt, dass man vielleicht in der ersten Phase dieser Free Agency, wo die ersten 200 Namen durchrattern, vielleicht noch ein bisschen konservativ an die Sache rangeht und dann guckt, was macht man mit den Spielern, die jetzt auf einen in Anführungszeichen größeren Vertrag hoffen. Da gibt's ja auch Möglichkeiten, wie man solche Verträge zwar mit einem großen Volumen hinbekommen kann, wo man aber die 2024, 2025er Salary noch etwas im Rahmen halten kann, dass man das dann im Nachgang tut und sich damit beschäftigt. Dass man erstmal die sicheren Free Agents signed und sich dann mit den anderen beschäftigt.
Ja gut, aber du bist natürlich jetzt elegant ausgewichen und hast die eigentliche Frage halt nicht beantwortet. Sondern du musst ja mal konkret werden, Tobi.
Wie konkret hättest du es denn gerne?
Also, sehr konkret. Ich habe dich konkret gefragt, ja, was deine Idee wäre, wie du das angehen würdest.
Wie ich es angehen würde. Also was auf jeden Fall passieren wird, ist der Cut von Ogba. Was auf jeden Fall passieren wird, ist die June 1st Designation von Xavier Howard. Und womit ich auch stark rechne, sind eben einige Cuts, wie du sagst, Duke Riley, Kieran Crossen, da wo man tatsächlich davon ausgehen kann, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht so stimmt, dass man die Restrukturierung der Verträge aber vielleicht ein bisschen nach hinten verschiebt und die erst dann Ende Februar, Anfang März macht. Du musst ja auch davon ausgehen, wenn du sagst, Miami hat wenn man jetzt alle Leute cuttet, so um die 32, 33 Spieler im Roster. Man hat, ich glaube, 5 Draftpicks. Von denen kann man da sollte man davon ausgehen, dass zumindest 4 das 55er Roster machen. Also da könnte man mit operieren. Man könnte davon ausgehen, dass mindestens 1 bis 2 undrafted Free Agents noch ins 53er Roster kommen. Und dann hätte man ja gar nicht mehr, also in Anführungszeichen, so viele freie Plätze. Wenn man jetzt alle die Spieler aus der zweiten Reihe, die ich aufgezählt habe, auch noch mit ins Roster aufnimmt, dann reden wir, also wir werden nicht eine Free Agency bekommen, wie wir das schon mal hatten, dass wir da viele splashy Signings von neuen Free Agents kriegen, sondern wir werden uns bewusst auf 4 bis 5 hochpreisige Free Agents, denen man backloaded Contracts gibt, damit der 2024er Cap Space ein bisschen niedriger ist, konzentrieren. Dass man die Schwächen, die man hat, zum Beispiel, weiß ich nicht, einen besseren Tight End, um da Durham Smythe ein bisschen zu unterstützen, vielleicht auch noch einen, entweder Connor Williams oder einen neuen Center, sowas in der Richtung, dass man da sich bewusst auf wenige Punkte konzentriert und nur ganz wenige wirklich externe Free Agents signed, die dann aber eine gute bis sehr gute Qualität haben.
Ja, wobei ich würde allgemein sagen, dass die Dolphins, glaube ich, nicht im ganz großen Geschäft dieses Jahr mitmischen. Oder davon siehst du das anders?
Nee, davon ist auszugehen. Aber ich würde es nicht ausschließen, dass die Dolphins vielleicht aktiv werden und es Verpflichtungen aus der Free Agency gibt, von denen man sagt, oh, das ist auf dem Papier sicherlich eine Verstärkung.
Ja, also da schauen wir mal. Also ja, verstärken müssen wir uns sowieso, das bleibt ja nicht aus. Ja, also das ist auf jeden Fall das, was man machen kann. Dazu ist jetzt die Phase auch eröffnet, dass die Teams Franchise-Tags verteilen können. Und ich glaube, bei uns gibt es halt nur einen Kandidaten, über den wir wirklich sprechen können. Ich glaube nicht, dass er getaggt wird. Das hat einfach den Hintergrund, weil Chris Greer auch gesagt hat, dass sich Christian Wilkins, dass er spielt hat, das Recht, Free Agent zu sein. Dementsprechend glaube ich nicht, dass wir ihn Franchise taggen werden. Welche Möglichkeiten hätten die Dolphins denn, Tobi?
Die verschiedenen Tags, die man hat, verteilen sich ja erstmal in den Unterschied zwischen dem sogenannten Franchise-Tag und dem sogenannten Transition-Tag. Und der Franchise-Tag ist nochmal in 2 unterschiedliche Varianten eingeteilt. Es gibt da einmal den Exclusive-Franchise-Tag. Das heißt, das ist die Variante, wo der Spieler am meisten Geld kriegt. Die Franchise hat exklusiv das Recht, mit dem Spieler zu verhandeln. Das heißt, er darf sich dann nicht mit anderen Vereinen treffen, sondern würde dann nur mit den Dolphins verhandeln und die Summe der Salary wäre für das eine Jahr dann komplett garantiert und wären entweder 120% des bisherigen Gehalts oder das Durchschnittsgehalt der 5 bestbezahlten Spieler seiner Position der vergangenen Saison. Das heißt, bei Christian Wilkins als Defensive Tackle würde man davon ausgehen, dass so ein Franchise-Tag 19,75 Millionen wert wäre, circa. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man gerade auch bei den Defensive Tackles Christian Wilkins so einen Vertrag geben möchte, wäre das in Anführungszeichen gerade noch so verschmerzbar. Aber, und da sind wir bei dem großen Aber, ich gehe davon aus, dass man mit Christian Wilkins eine Lösung anstrebt, so wie das unter anderem die Giants mit Dexter Lawrence, auch einem Defensive Tackle, gemacht haben. Das heißt, dass man die Verträge so gerne haben möchte, dass die 2024er Salary in einem einstelligen Millionenbereich ist und dass es dann Jahre im weiteren Verlauf gibt, die dann eben über diese 20 Millionen hinausgehen, weil diese 20 Millionen, wenn du einen 80-Millionen-Vertrag für 4 Jahre unterschreibst, heißt das ja nicht, dass das immer gleichmäßig passiert, sondern da gibt's ja auch noch Möglichkeiten. Und ich gehe schwer davon aus, dass Chris Greer und Brandon Shaw, die da bei den Dolphins dafür zuständig sind, so arbeiten wollen, in Anführungszeichen, wenn die Spieler das mitmachen, dass die 2024er Salary relativ gering ist und dass man dann das, was die Spieler verdienen können, in die weiteren Jahre packt. Natürlich spielt man dann so ein bisschen mit dem Cap Space der Zukunft, aber man schafft sich dann für 2024 Möglichkeiten, in der zum Beispiel Tua, was ja in der Offseason auch wahrscheinlich Riesenthema sein wird, dass man Tua noch nicht so einen großen Vertrag gibt und der noch für ein, in Anführungszeichen, moderates Quarterback-Geld spielt. Das wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich anders werden irgendwann, wenn man ihn denn länger an die Franchise binden möchte. Das zum Exclusive-Franchise-Tag. Dann gibt es den sogenannten Non-Exclusive-Franchise-Tag. Im Grunde genommen heißt das, dass der Spieler mit anderen Franchises verhandeln kann. Bedeutet im Grunde nichts anderes als er testet die Free Agency, darf sich Angebote reinholen und die Dolphins haben die Möglichkeit, ein Vertragsangebot, das er von anderen Franchises bekäme, zu covern, das heißt, das gleiche Angebot abzugeben, dann würde er für das gleiche Geld bei den Dolphins bleiben. Würde er nicht bleiben, müsste die aufnehmende Franchise den Dolphins 2 First-Round-Picks abgeben. Und mit Ausnahme von Aaron Donald, den ich als Defensive Tackle da outstanding gegenüber allen anderen sehe, je nachdem, wie man so gewisse Spieler entweder als Defensive End oder Defensive Tackle behandelt, sehe ich nicht, dass es irgendeine Franchise in der NFL gibt, die für Christian Wilkins bereit wäre, 2 First-Round-Picks abzugeben. Wäre natürlich super für die Dolphins, ist aber nicht realistisch. Was sich auch ändert, ist die Salary, die sich berechnet. Der würde nämlich dann die Summe der Durchschnittsgehälter der 5 höchsten Gehälter der letzten 5 Jahre auf seiner Position bekommen. Also ein bisschen weniger aufgrund des ansteigenden Cap Spaces und der Tatsache, dass es gerade im letzten Jahr da Veränderungen gerade auf dem Defensive Tackle Markt gegeben hat. Das sind aber Marginalitäten. Also wäre ein smarter Move, wenn man ihm den Non-Exclusive Franchise Tag gäbe, hätte Chancen, aber ist nicht realistisch. Das ist gerade, ich glaube, in der letzten Offseason war das bei Lamar Jackson zwischenzeitlich so, dass man überlegt hat, ob die Ravens ihm einen solchen Tag verpassen könnten. Und da hätte natürlich jede der Quarterback-needy Franchises sofort die 2 First-Round-Picks in die Hand genommen und wäre bei den Ravens vorstellig geworden.
Hä? Warte mal. Lamar hatte den Tag.
Genau. Und
also das hätte ja jeder 2 First-Round-Picks bezahlen können.
Ja, was dann sicherlich einige auch unter der Hand, was wahrscheinlich nicht deutlich geworden ist, da hätte es sicherlich einige gegeben, die das hätten tun sollen.
Ja,
das
genau.
Ist dann immer positionsabhängig. Oder wenn man jetzt ganz, ganz wilde Nummer, man würde jetzt einem Kicker einen Non-Exclusive Franchise Tag verpassen. Wäre ja völlig unrealistisch, dass es da eine Franchise gäbe, die da mit 2 First-Round-Picks um die Ecke kommt. Das ist bei Quarterbacks oder vielleicht sogar bei Wide-Receivern oder guten Cornerbacks wahrscheinlicher. Bei so Positionen, die nicht so sexy sind, ist das eher unwahrscheinlich. Und da sehe ich gerade Christian Wilkins, der jetzt als Defensive Tackle nicht outstanding gespielt hat für die Liga, das Risiko eher gering, dass das passieren könnte. Von daher, ich würde das in der Theorie zumindest im Hinterkopf behalten, dass wenn ich ihn schon tagge, dass ich ihm vielleicht einen non-exclusive Franchise-Tag gebe. Da sind wir jetzt auf der anderen Seite, wäre der sogenannte Transition-Tag. Der ist zwar etwas günstiger von der Salary her, ist aber auch der am wenigsten starke Move der der Franchise, bei der Spieler bisher gespielt hat. Das läuft im Grunde genommen wie beim Non-Exclusive Franchise-Tag ab. Da darf der Spieler dann mit anderen Franchises verhandeln, allerdings ohne die die Kompensationszahlungen. Das heißt, wenn da jetzt eine Franchise käme, macht ein Angebot und Miami sagt, nee, das ist uns zu viel, dann wäre Christian Wilkins quasi wie ein Free Agent und wäre dann weg, ohne dass da irgendwas an Kompensationszahlungen käme. Da würde der Spieler, was das Gehalt betrifft, den Durchschnitt der 10 am besten bezahlten Spieler der vergangenen Saison bekommen, also etwas weniger. Wenn man jetzt zu den Defensive Tackles wechseln würde, wären das nicht 19,7, sondern knapp 15,8 Millionen, also etwas weniger. Und bei 15,8 Millionen sind wir in einem Bereich oder in einer Höhe, wo ich sagen würde, wenn Christian Wilkins einen Transition Tag von den Dolphins bekäme, ist er weg. Da kannst du von ausgehen, weil die Summe von knapp 16 Millionen, den Value hat er und da wären sicherlich auch einige Franchises bereit, den zu bezahlen und dann kannst du es auch gleich lassen. Dann ist Christian Wilkins sicher kein Spieler der Miami Dolphins mehr. Also das, da sollte man schon davon ausgehen, dass das passiert.
Ja, ich denke auch, dass man davon ausgehen kann, dass das dann passieren wird. Und für das Geld wird er vermutlich nirgendwo spielen, sondern für 1-2 Euro oder Dollar mehr. Gut, Tobi, danke, dass du uns da mal durchgeführt hast, wie das Ganze am Beispiel von Christian Wilkins aussehen würde. Ich habe vorhin ja diese ganze lange Liste mal vorgelesen, Free Agents, Pipapo. Tatsächlich bin ich inzwischen so ein bisschen positiver, dass wir unter anderem Robert Hunt und Connor Williams wieder unter Vertrag nehmen können. Natürlich muss man da mal verletzungsbedingt sehen, wie das ist. Und beim Rest bin ich tatsächlich gespannt. Brandon Jones ist für mich ein Spieler, wo wir wahrscheinlich ein Auge drauf haben sollten. Und DeShone Elliott, die beiden Safeties, weil der Safety-Markt grundsätzlich ist ja auch sehr, sehr voll. Und dann muss man sehen, was man noch macht. Und ja, vielleicht gibt's ja, ich bin auf den Running Back-Markt gespannt, weil da gibt's ganz, ganz krasse, viele Free Agents wieder. Derrick Henry zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass die Dolphins da irgendwie ein Geschäft drin haben, aber es wäre schon witzig, neben diesem ganzen Speed, den wir haben, dann einfach den Brecher zu haben. Schauen wir mal, was passiert. Dafür müssten wir aber wahrscheinlich ein bisschen mehr Cap Space insgesamt nochmal freimachen, je nachdem, wie wir Verträge strukturieren wollen. Tobi, gibt es Spieler, wo du positiv bist, dass wir sie re-signen werden?
Ich hatte ja eben schon mal ein paar aufgezählt. Ich bin tatsächlich bei Robert Hunt zu 100% überzeugt, dass wir ihn re-signen. Komischerweise bin ich auch bei Christian Wilkins irgendwie nicht davon überzeugt, dass er nächstes Jahr nicht für die Dolphins spielt. Das kann ich mir noch nicht vorstellen, dass der nächstes Jahr nicht Aqua trägt.
Ich glaube, das aber, wollen wir uns einfach nicht vorstellen.
Ja, ist auch nur ein Gefühl. Bei AVG ist es ein Hoffen und ein Flehen, dass das irgendwie möglich gemacht würde. Aber gerade bei den O-Linern, die wir auf der Liste haben, das heißt, neben Robert Hunt noch Isaiah Wynn und Kendall Lamb. Ich gehe davon aus, dass wir die halten werden.
Weiß ich nicht. Also ich glaube, gerade bei den beiden würde ich tatsächlich in den Markt schauen und gucken, was es da noch so gibt an Spielern. Da kann ich mir vorstellen, dass es den einen oder anderen gibt, der vom ähnlichen Niveau ist oder von besserem Niveau, der quasi das Gleiche am Ende kostet. Aber davon können wir uns ja überraschen lassen.
Ja. Eli Apple, da gehe ich davon aus, dass der auch bei den Dolphins bleiben wird. Irgendwie.
Okay.
So interessant. So als Nummer 3 Cornerback oder so, als der mit Erfahrung, den du immer mal wieder reinwerfen kannst, der ja schon so seine positiven Punkte hatte. Man kennt seine Stärken und man kennt seine Schwächen, aber ich gehe davon aus, dass der bleiben könnte.
Okay, spannend. Gut, damit haben wir das Thema soweit auch abgeschlossen. Wir werden natürlich nächste Woche oder übernächste Woche über die Free Agents nochmal genau sprechen. Wenn ihr da Fragen habt oder gewisse Wünsche habt, was wir da besprechen sollen, haut es am besten raus. Ich habe schon fleißig gesehen, der ein oder andere hat sich bemüht, um Sachen rauszuhauen bei Spotify. Und danke für das Lob an der einen Stelle. Das freut uns natürlich sehr, wenn da auch Lob zwischendurch mal dabei ist. Der Heiko hatte tatsächlich eine Geschichte. Da geht's um Tour. Und Tour hat sich halt immer verbessert in den Jahren. Also von Jahr zu Jahr ist er eigentlich besser geworden. So, jetzt ist die Frage, Tobi, du hast Tour ja auch angesprochen. Und Thilo und ich haben da letzte Woche Stellung zu bezogen. Und die Frage ist jetzt, würdest du Tour einen Vertrag geben, ja oder nein? Und wenn du ihm einen Vertrag geben würdest, was für ein Durchschnittsgehalt würdest du ihm geben?
Das ist eine verdammt gute Frage, ja.
Ich weiß, und ich möchte jetzt nicht hören, ja, das und dann mit aber so und hier und da und am Ende, nee, ich will von dir dann schon eine konkrete Zahl, was Tour durchschnittlich im Jahr verdienen sollte, deiner Meinung nach. Und ich möchte hier auch anmerken, deiner Meinung nach und nicht, weil auch das habe ich in der Diskussion oft. Ja, der Markt ist mir persönlich egal. Ich weiß, dass der Markt ihm vermutlich 50 zahlen möchte oder 45 oder 60, ich weiß es nicht. Aber dass der Markt, dass der mehr hergibt, als viele ihm bereit wären zu zahlen, weil Quarterbacks werden nicht gestaffelt nach Leistung bezahlt. Oh Wunder, oh Wunder. Und durch den Anstieg der Salary Caps wird das vermutlich nicht besser werden in dem Markt. Aber deswegen ist mir das egal. Ja, nur damit du schon mal ein bisschen, damit du zumindest so ein bisschen mal eine Idee hast, was ich von dir möchte und damit du jetzt gerade ein bisschen Zeit hast, es nachzudenken. Was würdest du, also würdest du Tour überhaupt verlängern?
Ja, würde ich tatsächlich machen, weil ich davon ausgehe, dass der Coach und das, die Franchise auf ihn setzt und dass sie denken, dass man mit Tua etwas erreichen kann.
Na, aber das ist jetzt schon wieder. Glaubst du, dass
ich würde ihn? Ja, ich würde ihn auch verlängern. Ich würde ihn auch verlängern.
Für wie viel?
Frage ist zweigeteilt. Erstens Durchschnitt 45 bis 50, wahrscheinlich so 46 Millionen musst du ihm geben. Das ist so.
Warum? Und nein, Tobi. Das ist jetzt schon wieder eine Aussage, die ich nicht hören will. Musst du ihm geben?
Ja, ich will dir auch sagen, warum du ihm das geben musst. Weil du dir durch eine etwas höhere Bezahlung erkaufst, dass er im ersten Vertragsjahr weit weniger bekommt. Auch da würde ich den Vertrag backloaden. Also das heißt, am Anfang relativ günstig machen, alles nach hinten rüberschieben oder relativ viel nach hinten rüberschieben, vielleicht auch durch einen etwas höheren Signing-Bonus auf die verschiedenen Jahre verteilen, dass du dir eben dadurch, dass du das machen kannst, ein weiteres Jahr erkaufst, in dem er relativ günstig wäre und in dem du eine Mannschaft ihm zur Seite stellen kannst, die ihn unterstützt, weil das braucht er. Ich sehe nicht, dass er uns alleine Spiele gewinnen kann. Das sehe ich nicht. Aber ich sehe, dass er mit seinen Fähigkeiten als Game Manager und als das, was er uns geben kann, mit der oder mit einer starken Mannschaft uns durchaus wieder zu einem guten Playoff-Team machen und uns in die Playoffs führen kann. Alles andere wird man dann sehen, aber alleine schon deswegen würde ich das machen, weil ich nicht sehe, dass man jetzt das Jahr mit ihm geht, mit der Fifth-Year-Option, ihn dann nachher zu einem Free-Agent werden lässt und dann nächstes Jahr mit wem auch immer dann weitermacht. Vielleicht strafen mich die Dolphins ja Lügen und sie draften dieses Jahr in der ersten Runde Michael Penix oder Bo Nix oder wie die Quarterbacks so der in Anführungszeichen zweiten Reihe heißen, setzt die ein Jahr hinter Tua und nach der Fifth Year Option von Tua starten wir dann nächstes Jahr mit einem anderen Quarterback, aber das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde mit Tua gehen.
Klar, okay. Mich hat es ein bisschen geschüttelt, also bei dem Durchschnittsgehalt und dann backloaded, da war ich dann irgendwo außer Gefecht gesetzt. Glaubst du wirklich,
dass... Guck dir den Vertrag von Aaron Rodgers an zum Beispiel.
Ja, nein.
Extremfall.
Ja, aber Tobi, glaubst du, dass wir, wenn wir Tua 45 oder 50 Millionen bezahlen...
Ich würde ihm keine 50 bezahlen.
Ja, aber 48, whatsoever. Glaubst du, dass wir damit konkurrenzfähig sind?
In den ersten Jahren ja, in den späteren Jahren nein. Okay. Aber ich erkaufe mir die theoretische Möglichkeit, um eben 2024 und 2025 ein Team zu haben, was zumindest in den Playoffs eine gute Rolle spielen kann.
Nee.
Was danach ist, mir egal.
Nee, da sage ich ganz im Ernst, gib Mike McDaniel alles in die Hand, was er will. Wenn er einen anderen Quarterback will, gib ihm den. Wie gesagt, wir haben das letzte Woche hier breit diskutiert. Da würde ich tatsächlich mehr auf das Upside gehen, was mir andere Quarterbacks, junge Quarterbacks, Tua ist nicht alt, aber was mir Rookie-Quarterbacks bringen.
Ja, aber das habe ich ja vorher ausgeschlossen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass Mike McDaniel einen anderen Quarterback möchte, aber das ist subjektiv. Ich habe das Gefühl nicht. Ich habe so das Gefühl, der hängt, der sieht was in Tua und will das mit Tua erreichen und ich glaube nicht, dass er von ihm abrückt. Zumindest nicht dieses Jahr.
Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dass das keine Business-Entscheidung ist. Ich glaube tatsächlich, dass Mike McDaniel als Mensch einfach und Tua als Mensch, dass das einfach wunderbar funktioniert. Aber auch da muss man sagen, das ist schön, dass das funktioniert menschlich. Das macht es aber auf dem Platz nicht besser, wenn dir dein Quarterback nicht die Lösungen bringt, die du brauchst. Und ich finde das, was Mike McDaniel aus dieser Offense rausgeholt hat, und da fehlt dann halt der zweite Teil der Saison. Ich glaube, dass das viel mit Tua zusammenhängt. Ich glaube auch, dass das mit einer Lernkurve bei Mike McDaniel zusammenhängt. Die zweite Serie war jetzt schon besser als in der ersten Saison. Da sind wir total eingebrochen. Auch weil Tua verletzt war und weil wir dann halt mit Skylar Thompson unter anderem spielen mussten. Machen wir uns nichts vor. Aber ja, also ich sehe einfach den Added Value, den Tua bringt, als nicht so hoch an, als dass ich ihm so viel zahlen könnte. Und dementsprechend brauche ich halt immer so viel Puffer, dass ich halt mindestens noch eine Art Tyreek Hill oder so bezahlen kann. Und dann muss halt auch der Draft sitzen und so weiter und so fort. Ich würde tatsächlich, vielleicht nicht dieses Jahr, ja, weil ich habe zwei Spieler, also Johnson, den Center von Oregon, und Mims, den Tackle von Georgia, da aber auch Verletzungshistorie so ein bisschen mehr ist, die ich unheimlich spannend finde für die Dolphins in Runde 1. Vielleicht Late Round mit irgendwas, Quarterback. Mid Round fehlt uns wegen den Tampering-Geschichten ja immer noch der Pick in Runde 3, der uns fehlt. Danke an Steven Ross an der Stelle nochmal. Deswegen, ja, aber das Jahr da drauf, da kann ich mir auch vorstellen, dass Chris Greer aggressiv wird, je nachdem, wie erfolgreich die Dolphins sind, dass wir da aggressiv führen, obwohl da ist der Quarterback-Markt nicht so groß. Schauen wir mal, wie es wird. Darüber machen wir uns dann Gedanken, wenn es soweit ist. Aber Ja, ich verstehe, was du meinst, Tobi, und ich glaube auch, dass man es nicht, dass man damit vielleicht auch noch dieses Jahr verbindet, dass man sagt, boah, wir können da noch mehr rausholen aus Tour und er kann, wenn er die Arbeit reinsteckt, noch viel mehr erreichen. Ich würde mich super, super freuen, logischerweise. Ich bin nur inzwischen eher skeptischer. Aber gut, das soll's zu Tour noch gewesen sein. Dann haben wir das Thema All Bubble Team. Und da gibt es jedes Jahr von Spotrac ein sogenanntes Bubble Team, nennt sich das. Und Bubble Team heißt nichts anderes als Spieler, die vor dem Ligastart gecuttet werden. Und das aus Cap-Gründen oder warum auch immer. Und diese Spieler, wenn die unter Vertrag genommen werden, zählen die nicht gegen die Compensatory Pick-Regel. Kurz zur Erklärung, was ist die Compensatory Pick-Regelung? Es gibt Kompensationspicks ab Runde 3. Und ihr kennt das von den Coachings, ja, oder von den Coaches. Wenn ein Minority Coach gesigned wird, bekommt die abgebende Franchise zwei Third-Round-Picks in darauf folgenden Jahren. Also ein, wenn es jetzt so wäre, ein in 2025 und in 2026. So, das Gleiche gibt es auch für Free Agents. Das heißt, Teams, die Free Agents verlieren, die woanders unter Vertrag genommen werden, da gibt es eine Liste und es gibt Free Agents, die du selber unter Vertrag nimmst. Und die werden gegeneinander gewogen. Und wenn du mehr Free Agents hast, die losgeworden bist oder die woanders unter Vertrag genommen werden, dann hast du die Möglichkeit, einen Kompensationspick zu bekommen. Wenn ein Spieler ganz, ganz viel Geld bekommt, ein sehr, sehr hohes Gehalt, dann ist es so, dass dieser Spieler vermutlich dazu oder dass dieses unter Vertrag nehmen dazu führt, dass der abgebende Verein einen Kompensationspick in einer höheren Runde bekommt. Zum Beispiel in der Runde 3. Um euch hier ein Beispiel zu geben. In Runde 3 haben wir dieses Jahr 4 Compensatory Picks aufgrund von Verträgen. Javon Taylor, Javon Hargrave, Jimmy Garoppolo und Tremaine Edmonds. Tremaine Edmonds, der bei den Bills verloren gegangen ist, hat einen Vertrag unterschrieben von 18 Millionen Dollar im Jahresdurchschnitt und ist bei den Bears gelandet. Das heißt, die Bills bekommen, weil sie eben diesen einen Free Agent mehr verloren haben, als sie gewonnen haben, bekommen einen Drittrunden-Pick. Ja, dazu kommt Raheem Morris und also der neue Head Coach der Atlanta Falcons, der von den Rams kommt. Für den bekommen die Rams, dieses Jahr ist das tatsächlich, dann bekommen die dieses Jahr und nächstes Jahr einen Drittrunden-Pick. Und die San Francisco 49ers bekommen noch für DeMarco Ryans einen Third-Round-Pick. Genau, so funktioniert das Ganze. Beispiel für weniger Gehalt, die New York Jets haben zum Beispiel Alan Lazard und Mecole Hardman bekommen, haben aber Sheldon Rankins und Nathan Shepard verloren, dazu aber auch Nate Herbig, Mike White und Dan Feeney. Für diese drei Spieler bekommen die Jets 3 Seventh-Round-Picks. Und dann gibt es noch Spieler, also es gibt 32 von diesen Compensatory Picks. Chris Manhertz, Jacksonville, Noah Brown, Dallas, Marvin Jones, Jacksonville und Robert Tonyan, Green Bay werden dieses Jahr nicht dafür sorgen, dass die abgebenden Teams, die ich gerade genannt habe, einen Pick bekommen. So, also das ist eine Liste, die wird danach erstellt, wie teuer die Spieler waren und danach bekommt man einen Kompensationspick. Genau. Nur um euch an die Hand zu geben für die Dolphins, warum die Dolphins dieses Jahr keinen Kompensationspick bekommen. Wir haben zwei CFAs verloren, also Mike Gesicki für 4,85 Millionen und Len Roberts für 3,5 Millionen. Dafür haben wir aber gesigned David Long mit 5,5 Millionen, der wiegt Mike Gesicki auf und Mike White 4 Millionen, der wiegt Alan Roberts auf. Dazu haben wir Dan Feeney noch unter Vertrag genommen. Das heißt, wir haben hier sowieso ein Ungleichgewicht und dementsprechend haben wir dieses Jahr keine Möglichkeit bekommen, einen Compensatory Pick. Das kann aber nächste Saison im kommenden Jahr deutlich anders aussehen, weil, ihr habt es gehört, wir haben sehr viele Free Agents Und dementsprechend kann es sein, dass mehr Free Agents von uns gesigned werden, als wir selber signen, die in diese Regel fallen. Weil ab einem Punkt gelten aufnehmende Verträge auch nicht mehr gegen diese Regelung. Genau. So, jetzt habe ich viel erzählt. Kommen wir zum All-Bubble-Team. Das sind dann Spieler, die vielleicht gecuttet werden vor der Grenze, die aber dann natürlich nicht gegen den Cap zählen. Ich glaube, über Quarterback braucht man nicht sprechen. Ich nenne sie euch einfach mal. Russell Wilson, da bin ich tatsächlich gespannt, weil das ist krasser Fehlinvest der Broncos. Aber Jimmy Garoppolo, Zach Wilson und Mac Jones werden dort auch genannt. Tobi, wir hatten die Chance, Mac Jones zu holen. Wie wär's? Kann ich dich dafür begeistern?
Ich sehe mich schon in der Bredouille zwischen Zach Wilson und Mac Jones entscheiden zu müssen. Also naja.
Ja, lassen wir das. Ich will dich da jetzt auch
lassen wir es lieber.
Auf Running Back ist das Ganze vielleicht ein bisschen spannender. Nick Chubb steht dort ganz oben auf der Liste. Miles Sanders, Nyheim Hines und auch Jeff Wilson wird dort genannt. Hatte ich ja vorhin auch schon mal erzählt. Da bin ich jetzt, ich weiß es nicht. Tobi, allgemein glaubst du, dass die Dolphins einen der höheren Free Agents auf Running Back unter Vertrag nehmen werden? Weil wir wissen ja alle, dass die Running Back-Verträge nicht so hoch gehandelt werden. Das heißt, da könnte man vielleicht auch noch mal ein Schnäppchen machen. Aber da gibt's natürlich Spieler wie so ein Derrick Henry, Tony Pollard, Saquon Barkley, Austin Ekeler, Gus Edwards, Ezekiel Elliott, Devin Singletary, Clyde Edwards-Helaire, DeAndre Swift, Deontay Foreman. Glaubst du, dass die Dolphins irgendeinen unter Vertrag nehmen?
Weil ich davon ausgehe, dass man auf jeden Fall Mostert und Agent behalten will. Und dass man, also ich sehe Jeff Wilson auch als klaren Cut-Kandidaten und man wird ihn wahrscheinlich, oder zumindest würde ich das so machen, ich würde ihn dann mit einem Running Back ersetzen, der den Dolphins etwas gibt, gerade auch bei Dritten und Kurz oder so, wo die Dolphins ja dann doch schon so ihre Problemchen hatten, der vielleicht ein bisschen mehr Masse mitbringt und der gerade so in den in den Short-Yardage-Situationen vielleicht den Dolphins da noch mal ein bisschen Durchschlagskraft und Power bietet. Du hast die Zahlen von Jeff Wilson erwähnt. Vielleicht nicht Derrick Henry, das glaube ich nicht, aber so ein Spielertyp der zweiten und dritten Reihe, der so für, weiß ich nicht, 2 bis 3 Millionen im Jahr käme, das kann ich mir schon gut vorstellen. Meine Wunschvorstellung wäre Ekeler, aber der ist auch zu teuer.
Ja, vermutlich. Da könnte man vielleicht so ein AJ Dillon oder sowas, da könnte man vielleicht drüber sprechen, wenn wir über Free Agents reden.
Ich gehe davon aus, dass da sowas in die Richtung passieren wird.
Da gehen wir zumindest schon mal beide sehr gut von aus. Jetzt haben wir über Running Backs gesprochen. Über Running Backs.
Über Running Backs.
Oh, sehr gut. Ja. So, bei den Wide Receiver Mike Williams, Brandon Ayuk, Tim Patrick und Marcus Valdes-Scantling, da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht viel drüber reden. Ich möchte euch das einfach nur mal näher bringen, weil das durchaus interessante Namen sind, die dort so genannt werden und wo ihr vielleicht auch so, ach, vielleicht der. Bei den Titans, da ist tatsächlich einer dabei, den ich.
Ja, warte, du kannst das nicht einfach so unter den Tisch fallen lassen. Du bist doch derjenige, der bei Snacker-Player immer die großartigen 3 Wide Receiver Elite-Kombos da zusammenstellt.
Ja, das ist aber auch ein Wunschdenken. Ich will aber weder mal, also natürlich würde ich, gib mir Brandon Ayuk in diese Offense, aber das ist halt nicht realistisch. So,
nein,
ja?
nein.
Dementsprechend.
Tim Patrick kannst du nicht nehmen, der ist viel zu verletzungsanfällig. Also der tut mir so leid. Der ist schwer gebeutelt, der Typ.
Aber kommen wir zu den Titans. Und da habe ich einen Spieler dabei, den ich finde sogar 2 spannend. Eigentlich 3. Und keiner davon ist CJ Uzoma. CJ Uzoma. Uzoma. So. von den Jets. Die anderen sind Will Disley von den Seahawks, Jonnu Smith von den Falcons und Logan Thomas von den Washington Commanders. Und ich muss sagen, Will Disley fand ich bei den Seahawks schon ziemlich nice. Ich glaube nicht, dass er ultra teuer wird. Und dementsprechend mal gucken. Also, das wäre ein Spieler, den ich mir sehr gut bei den Dolphins vorstellen könnte. Und der vielleicht auch ins Pass-Game gut eingesetzt werden könnte. Tobi, ist einer der Spieler dabei, der für dich interessant wäre?
Vielleicht nicht ganz so realistisch, weil vom Contract her auch relativ teuer, aber gib mir Logan Thomas. Egal, ob der 32 ist, egal, ob der verletzt war zwischenzeitlich. Ich mag den als Spielertypen. Ich mag, wie er in einer nicht so guten Offense von Washington in den letzten Jahren agiert hat. Also, wenn es die Möglichkeit gäbe, den zu kriegen, dann würde ich den blind nehmen.
Das klingt doch schon mal nach einem Plan. Dann kommen wir zu den O-Linern. Bei den Tacklen ist es David Bakhtiari. Ich glaube, da kann man ganz dick Fat Jets draufschreiben. Joseph Noteboom von den Rams und Chukwuma Okorafor von den Steelers. Bin ich aktuell so ein bisschen raus bei den Spielern. Wäre jetzt niemand dabei, den ich direkt unter Vertrag nehmen würde. Auch vertraglich weiß ich nicht. Tobi, für dich jemand dabei oder machen wir mit den Guards weiter?
Von den dreien auf gar keinen Fall. Also wie gesagt, Bakhtiari ist fast schon washed, aber wie du schon sagst, also wenn der nicht bei den Jets landet, dann weiß ich nicht.
Ja. Lake Tomlinson, der ist nämlich bei den Jets, ist auf Guard genannt. Austin Corbett von den Carolina Panthers und Ryan Bates von den Buffalo Bills wären auf Guard Spieler, die ja gecuttet werden könnten. Bei Bates müsste man vielleicht mal schauen, ob da was möglich wäre. Bei den anderen Kandidaten bin ich aber tatsächlich so ein bisschen raus, muss ich gestehen. Aber Bates wäre zumindest als Backup eine valide Option, meiner Meinung nach. Er hat zwar nie viel gespielt, also 2020 und 2021 hat er gespielt, 2022 war er auch Starter. Dies Jahr nicht. Dementsprechend, aber als Center und Guard Backup wäre das jemand, den ich ganz gerne unter Vertrag nehmen wollen würde. Das wäre vielleicht auch einer dieser Spieler, die du gemeint hattest, Tobi.
Ja, also ich würd vielleicht auf Guard nicht ganz so viel machen, weil ich habe ja schon seit Jahren einen anderen Plan mit unserer O-Line, die dazu führt, dass wir keinen Guard brauchen, sondern uns mit der nächsten Position beschäftigen müssten.
Ja, aber gut, das hoffen wir alle, aber ja, schauen wir mal. Ja. Auf jeden Fall auf Center ist es Corey Linsley und Mason Cole. Müssen wir, glaube ich, jetzt nicht drüber sprechen, weil gerade bei Corey Linsley steht ja Retirement im Raum. Da schauen wir dann mal. Gehen wir zur defensiven Seite. Und dort in der D-Line findet sich ein Name, den der ein oder andere Dolphins-Fan bekannt vorkommen könnte. Devon Godshaw steht da ganz oben auf der Liste. Dazu kommen DJ Jones von den Denver Broncos, Harrison Phillips von den Vikings und Brian Moan von den Seahawks. Auch dort würde ich jetzt nicht aktiv werden. Das liegt aber auch daran, weil wir dort zwei, drei Spieler haben, zwei Spieler auf jeden Fall, mit Peely sogar noch einen dritten, die für die Rotation zumindest schon mal funktionieren. Zwei Sieler als Starter und wir da auch nichts weiter haben. Kommen wir zu den Edge-Defendern. Joey Bosa, Chargers, Khalil Mack, Chargers, Emmanuel Ogbah, Dolphins und Tyus Bowser von den Baltimore Ravens. Tobi, kann ich dich dafür irgendwas begeistern?
Ja, gib mir Realismus. Also
gut, dann machen wir weiter. Und zwar mit den Linebackern. Da ist nämlich jetzt eine
sehr interessant. Warte, ich will zumindest einen Satz sagen. Jeder, der da nicht sagt, ich hätte gern Joey Bosa, kann aus meiner Sicht da nicht ernst genommen werden, aber nicht realistisch. Auf gar keinen Fall.
Und ich sag dir auch, warum. Die Dolphins haben dieses Bosa-Ding schon durch, weil der Vater hat ja bei den Dolphins gespielt. was der eine oder andere vielleicht nicht weiß, der Vater von Joey und Nick Bosa hat bei den Dolphins gespielt und das ist fulminant in die Hose gegangen. Leider wegen Verletzung. Nicht, weil es sportlich irgendwie, aber auch leider ist diese Verletzungsmisere, die beide ja betrifft, die haben sie von ihrem Vater geerbt.
Dann also auch das Dolphins gehen.
Deswegen haben sie beide, na wieso, keine Perfect Season, aber das machen wir weiter. Auf Linebacker gleiten Vander Esch von den Dallas Cowboys und Devondre Campbell. Und Leighton Vander Esch könnte tatsächlich kein Spieler sein, weil der auch mit einer Verletzung im Nackenbereich zu kämpfen hat und dementsprechend halt einfach ins Retirement geht vermutlich. Ist natürlich immer ein Spieler, den ich super spannend fand. Immer ein Spieler, den ich so ein bisschen für unter dem Radar gehalten habe. Aber leider funktioniert das nicht. Also ich gehe davon aus, dass der retiren wird. Ansonsten wäre das für mich ein Spieler, den man günstig unter Vertrag nehmen könnte.
Ja.
Kommen wir zu Cornerback. Dort ist ein Dolphins ganz oben auf der Liste. Xavier Howard. Dazu kommen JC Jackson, Tre'Davious White, also Jackson von den Patriots, Tre'Davious White von den Bills und Dante Jackson von den Panthers. Große Namen auf jeden Fall, ne? Und ich glaube, Tobi, ich weiß nicht, wie du das einschätzt, aber für mich gefühlt bestätigt das so mein Gefühl, was ich habe. Große, lange Verträge bei Cornerbacks führen meistens dazu, dass sie spätestens in Jahr 3 gecuttet werden, weil sie einfach dann abfallen und diesen Wert nicht mehr haben, die sie dann noch anfangen, also den sie Mitte, Ende 20 haben.
Ja, das ist richtig. Zusätzlich kommt ja bei einigen dann noch dazu, dass sie mehr oder weniger schwere Verletzungen davongetragen haben. Bei Tre'Davious White, den nächsten Vertrag, den der unterschreibt, dann geht er über die Grenze von 30 hinaus, dann kommt er auch so langsam in ein Alter, wo es dann schwierig wird. Und ich denke, also ich könnte mir vorstellen, dass die Bills ihn entlassen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie ihm noch ein Jahr geben und dass sie ihn danach in die Free Agency entlassen, weil dann ist er 30 und ja, schwierig. Also ist schon arg teuer und natürlich jetzt injury prone. Das ist tatsächlich eine spannende Personalie. Da bin ich gespannt, was die Bills machen, aber selber bei den Dolphins haben über einen längeren Zeitraum, weil der wird nicht nur einen Jahresvertrag unterschreiben, möchte ich ihn nicht haben.
Alles klar. Dann gehen wir auf die Safeties, weil das könnte tatsächlich für die Dolphins auch interessant werden. Jamal Adams von den Seahawks, Buddha Baker von den Cardinals, Kevin Beard von den Eagles und Tracy Walker von den Detroit Lions. Wäre da einer von denen dabei, wo du sagtest, das könnte mit den Dolphins funktionieren?
Naja, es ging ja schon durch die Presse, gerade auch, weil einer unserer neuen Coaches von den Lions kommt, dass wir schon mit Tracy Walker so in der zweiten Reihe der Safeties in Verbindung gebracht werden, weil der meines Wissens auch mit Deshaun Elliott schon zusammengespielt hat. Beide haben mit dem jetzt neuen Dolphins-Coach schon zusammengearbeitet. Das wäre so etwas, was nicht zwangsläufig, sondern das hätte eine gewisse Logik, wenn die Dolphins ihn zumindest so signen würden, dass er das Trainingscamp mitmacht, weil das ist ja kein Spieler für die Starting-Rolle, die hatte er auch in Detroit nicht, sondern das ist einer so für die zweite Reihe, vielleicht neben Brandon Jones oder so, als Safety Nummer 4, Nummer 5, dass man ihn testet und dass man ihn dann guckt, dass er da ist und wenn er sich sportlich durchsetzt, meinetwegen gerne, aber ansonsten ist er dann halt auch schneller wieder Free Agent, als er gucken kann, aber das könnte ich mir durchaus vorstellen. Bei Jamal Adams ist halt Jamal Adams, ne? Ein schwieriger Charakter. Buddha Baker ist sehr, sehr interessant, sportlich, aber auch der wird ein Preisschild um den Hals bekommen haben, was für die Dolphins nicht realistisch ist.
Okay. Ja, danke dafür deine Einschätzung. Kommen wir zu den Special Teamern. Auf Kicker, ich finde es witzig, weil Jake Moody genannt wird, der 2023er Third-Round-Pick. Aber das rührt daher, weil die 3,7 Millionen nicht garantiert sind, die er die nächsten 3 Jahre bekommt. Dazu Eddie Pinheiro und von den Panthers und Anders Carlson von den Packers. Bei den Panthern könnte man, also bei den Panthern, nicht bei den Panthern, könnte es vielleicht interessant werden, weil Tress Way von den Commanders, Johnny Hecker von den Panthers und Jamie Gillian von den New York Giants könnten Free Agents werden, bevor die Free Agency startet, wegen Cap-Gründen. Panther, Tobi, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich war ein bisschen enttäuscht von unserem Panther dieses Jahr.
Ja, war nicht so gut. Der Name lacht mich einfach an. Also auf Kicker würde ich vielleicht nichts ändern, aber auf Panther, wenn es eine Möglichkeit gäbe, Johnny Hecker zu kriegen, dann what the fuck, tu alles. Ach so, jetzt ist wieder, Entschuldigung, kannst du das rausschneiden? Expressive Sprache.
Entschuldigung. Spoiler Alert im Nachhinein.
verdamm mich noch eins. Wenn es die Möglichkeit gibt, einen Johnny Hecker zu einem annehmbaren Preis zu bekommen, macht es. Der hat mir bei den Rams schon immer super gefallen und eins weiß ich, die Dolphins hätten zumindest in der deutschen Rams-Community einen Fan mehr.
Das ist richtig. Grüße gehen raus und ja, also das ist dieses das Bubble-Team sozusagen. Jetzt sind wir da auch durch. Genau. Und wie gesagt, Anfang Mitte März startet das neue Liga-Jahr. Bis dahin wird noch einiges passieren. Wir werden uns natürlich in den kommenden Wochen um die Free Agents kümmern, aber dann auch um Draft-Geschichten. Wenn ihr Fragen habt, haut sie einfach raus. Wenn ihr Wünsche habt, haut sie einfach raus. Und dann würde ich dich fragen, Tobias, hast du noch etwas auf der Seele, was du loswerden möchtest in dieser Folge?
Ich könnte das Ganze noch durch einige Daten ergänzen, wann was, wo, wie, wann kommt. Aber
hau raus!
Ja, du hast es ja schon angesprochen, das neue Liga-Jahr startet am 11. März. Vom 11. bis 13. März ist diese Legal Tampering Period, in der mit den Free Agents offiziell verhandelt werden kann, dass da natürlich vorher schon was passiert, man sich nur nicht erwischen lassen darf selber. Und die offizielle Free Agency, ab der dann die Verträge, die man vorher eventuell schon ausgehandelt auch hat, auch unterschrieben werden dürfen, ist dann ab 13. März, 22 Uhr deutscher Zeit. Und dann gucken wir mal, wie das mit den Coaches in den nächsten Wochen weitergeht und wie viele Veränderungen wir da noch kriegen.
Tobi, glaubst du etwa nicht, dass so ein Multimillionen-, Multi-Year-Contract innerhalb von 10 Sekunden ausgehandelt werden kann?
Was ist denn mit dir? Doch, da klingelt einmal das Telefon, da ist dann, oh Gott, wie heißt der denn jetzt nochmal hier? Der Typ, der in Miami sitzt, wo die halbe Mannschaft von Miami ist momentan. Oh, Namen vergessen.
Wir wissen alle, wen du meinst.
Ja, da rufst du an, sagst, hier trag mal was ein für deinen Klienten, passt schon, und dann Unterschrift runter, zack, fertig. Natürlich. Bei Christian Wilkins dauern die Verhandlungen jetzt ewig schon, aber bei anderen, das geht innerhalb von 10 Sekunden.
So nämlich. Das ist der Spirit, den wir brauchen.
So und nicht anders.
Wunderbar. Also, wie gesagt, wenn ihr Wünsche, Fragen habt, haut sie überall rein, wo ihr wollt. Und dann hören wir uns vermutlich in der nächsten Woche wieder mit Free Agents. Vielleicht auch ein bisschen was zum Coaching-Staff, je nachdem. Das entscheiden wir spontan. Und es wird auch, je nachdem, wann ihr das hört, noch was auf RTL, im RTL-NFL-Radio geben. Also da könnt ihr am Donnerstag auch noch was hören, aller Voraussicht nach, über die Dolphins und die Needs der Dolphins, was tun wir, was sollten wir tun, was können wir nicht tun. Darüber wird es vermutlich gehen und das, so wollt ihr euch nicht mit in die Hand geben. Und damit mache ich die Sache jetzt rund, war wieder super nice. Es macht immer wieder Spaß hier einfach. Und Offseason, dann ist es auch nicht so ganz gedrungen. Da kann ich auch so ein bisschen entspannter sein. Ich muss nicht so viel auf die Zeit achten. Das entspannt mich persönlich immer so ein bisschen, damit ihr auch mal so ein bisschen Einblick bekommt. Und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.